Bio essen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin Leif Ahrens. Heute mit einem Thema, das uns in Hessen bewegt. Wir widmen uns hessischen Biopionieren. Das sind diese engagierten Menschen, die den Ökolandbau als Vorreiter vorangebracht haben und die nicht müde werden, ihn auch weiterzuentwickeln. Aus deren Erfahrungen gibt es unglaublich viel zu lernen. Also das ist nahezu pure Inspiration für die Zukunft. Und dieser Erfahrungsschatz ist für das Ökomodellland Hessen mit seinen 13 Ökomodellregionen extrem wertvoll und außerdem auch noch hilfreich für die weitere Unterstützung und für die Förderung des Ökolandbaus. In dieser Show heute geht es ums Backen. Meinhard Rediske von der Vollkornbäckerei Siebenkorn ist heute mit dabei. Und ich bin sehr gespannt, einen von den Pionieren kennenzulernen. Hallo Meinhard.
Ja, hallo Live.
Pionier, ist das das Wort, was du lieber hörst oder alter Hase?
Ich bin jetzt 59, alter Hase ist schon fast despektierlich. Ich würde vielleicht Pionier bevorzugen.
Gut, mittlerweile. Also, dann nehmen wir den Pionier. Was hat dich denn bewogen, in den ökologischen Landbau, in die ökologische Verarbeitung und in die Vermarktung einzusteigen?
Das war ein ganz individuelles Motiv. Ich bin in Ostwestfalen geboren und bin zum Studieren nach Marburg gekommen. Evangelische Theologie war das Thema. Ich hatte eine politische Theologie auf der Agenda und auch einen guten Freund in meiner Heimatstadt Gütersloh. Der hatte zu dem Zeitpunkt große Schwierigkeiten, weil seine Gemeinde ihn sabotiert hat, fertig gemacht hat. Und das hat mich in eine gewisse Berufsperspektivskrise gestürzt. So wie jeder gute Theologe habe ich über meinen Beruf nachgedacht und über die Theologie nachgedacht und habe auch mal in Erwägung gezogen, etwas Praktisches zu tun. Das Praktische habe ich ausprobiert auf dem Bauernhof und unter anderem auch im Bäckerkollektiv Siebenkorn.
Okay, jetzt so langsam wird ein Schuh draus. Verstehe. Also du hattest ursprünglich einen ganz anderen Plan, als das zu tun, wo du heute bist.
Ja, es war eigentlich so ein verantwortungsethischer Ansatz, der an sich da in die Sackgasse geführt hat. Und zwar in dem Moment, wo es in Frage stand, ob es um die Sache ging oder darum, dafür zu werben, dass man gemeinsam für eine Sache eintreten könnte.
Okay, aber jetzt hast du ja so einen Plan. Also wenn du dich entscheidest für einen Studiengang oder für so eine Richtung, wo du beruflich tätig sein willst, dann machst du wahrscheinlich auch längerfristige Pläne. Was kommt danach? Was kommt danach? Das war ja schon eine Zäsur, dass du dann gesagt hast, ich probiere nochmal was ganz anderes aus, eher was Praktisches, oder?
Ja, das Praktische in Einigkeit für eine Sache war für mich eine beglückende Vorstellung, ein beglückender Moment, als ich gemerkt habe, es gibt auch etwas, was aus meinen Händen fließt und was in mich dringt, was mich erfüllt, was mich zufrieden macht. Und ich habe daran gemerkt, dass ich zwar immer einen Hang zum theoretischen Unterbau habe, aber eigentlich im Praktischen lebe.
Weißt du, was so witzig ist? Du bist nicht nur ein Pionier bei dem, was du halt für den Ökolandbau gemacht hast, sondern letzten Endes auch dabei. Ich höre das mittlerweile so häufig, dass Leute sagen in dieser digitalen Welt, ich freue mich so, wenn ich mal im Garten arbeiten kann, weil ich sehe was. Oder neulich hat mir einer erzählt, der sagte, halt mich bitte nicht für schrullig, aber ich bringe meine Hemden nicht mehr weg, ich bügel die selber. Ich sage, du musst ja nicht schrullig sein, aber warum tust du es? Sagt er, weil ich anschließend sehe, wie ich drauf war. War ich gut drauf? Ist es glatt? War ich schlecht drauf? Ist es nicht? Also so diese Handarbeit finde ich faszinierend. Das ist eine ganz andere Perspektive, die du hier auf einmal noch mit in die Runde wirfst.
Ja, es gab zu dem Zeitpunkt ja eine recht breit angelegte Kollektivbewegung. Das heißt, gerade aus dem akademischen Spektrum sind Leute in Buchläden, in Cafés, in Druckereien und auch in den Bäckereien tätig geworden. Also es gab eine Vollkornbäckerbewegung und die war zum guten Teil motiviert durch den Brotgarten Berlin, also auch dort ein Vollkornbäcker-Kollektiv, was sich über mehrere Stationen, Berlin, Kassel, Braunschweig, dann irgendwo in Marburg wiedergefunden hat. Und dieses Kollektiv war bunt zusammengewürfelt. Im Wesentlichen aus Nicht-Fachleuten. Es gab einen Bäckermeister Und dieser eine Bäckermeister hat den Kopf hochgehalten für die Form. Aber ansonsten waren das alles Nichtkönner.
Sagen wir mal so Neugierige, würde ich sie nennen.
Ja, erstmal
Nichtkönner,
Quereinsteiger
okay.
eben.
Aber wie stelle ich mir das dann vor? Habt ihr dann da einen Raum vorgefunden, ein Lager, wo halt, da stand Mehl, da standen Eier, da stand, was man so braucht, Zucker. Und ihr habt einfach mal gedacht, mal gucken, wenn man es zusammenrührt, wird schon irgendwas bei rauskommen?
Ich habe mich ja ins gemachte Nest gesetzt. Die Jungs haben im Oktober 1985 angefangen, die Backstube einer ehemaligen Konditorei umzubauen mit einem geschenkten Ofen. Und ich bin dann im Februar 1986, nein, im Februar 1986 hat das Kollektiv dann angefangen zu backen. Und im November 86 bin ich dazu gestoßen als Praktikant.
Okay, also los ging's mal wirklich ganz am Anfang. Wirklich der letzte ist, sag mal, so in der Nahrungskette. Was waren denn da so die Schwierigkeiten? Deine und auch die von dem Kollektiv?
Die vom Kollektiv waren relativ schnell die Fachlichkeiten. Das heißt, es wurden Teige gemacht, die wurden in Wannen geschmissen, um für die Teigruhe. Wir waren da nicht so schnell. Unser Meister hatte eine Liebe in Braunschweig und war dann öfter eben auch mal nicht zugegen. Und wir hatten unsere Mühe, Schritt zu halten. Und dann lief halt der Teig über und wir kamen nicht hinterher. Wir haben morgens um 6 Uhr angefangen, weil ja Nachtarbeit böse ist, und haben dann bis mittags jeden einzelnen Backofen, jede einzelne Backofenladung ausgeliefert. Und das hatte dann eben manchmal seine Tücken. Seine Tücken darin, dass der eine mal das Salz vergessen hatte oder dass die Brote mal schwarz geworden sind oder dass der Teig überlief. Und das Wahnsinnige war, dass die Kunden tiefstes, umfassendstes Verständnis hatten. Wenn das Brot verbrannt war, haben sie gesagt, gut, super, dass ihr da seid, wir schneiden die Kruste ab, gib her. Acrylamid war noch nicht so das Reizthema. Es war eine tiefe Verbundenheit mit diesen Kunden da, denn man muss sich überlegen, es gab ja noch nicht mal eine EU-Bio-Verordnung. Die startete ja erst 1991. Das heißt, wir haben mit Getreide, Biolandgetreide, angefangen. Es gab nichts anderes als Verbände. Es gab kein EU-Bio. Es gab keine breite Anerkennung für Bäckereien. Wir waren freischaffende Künstler.
Und das ist doch das Schöne. Ganz kurz einmal, für alle, die jetzt noch nicht wissen, wo sie Acrylamid einsortieren sollen. Ich habe es irgendwie mit Kartoffelchips in Erinnerung. Kannst du es ganz kurz beschreiben, was dahinter steckt?
Acrylamid steht in Verdacht, Krebs zu erregen, und entsteht immer da, wo Röstprodukte entstehen, insbesondere natürlich mit Fett oder aber auch mit Hirschhornsalz verstärkt. Im Brot wird die Kruste, wenn sie stark gebacken ist, stets kritisch angeschaut. Und das war mal ein ganz großes Thema, so in den 2020 Anfang Jahren. Jetzt ist es mehr in den Hintergrund wieder getreten, und neben erhöhten Grenzwerten, die gerade wieder aktuell geworden sind, ist es aber in der Kundenperspektive im Augenblick ein bisschen in den Hintergrund getreten. Aber die Idee stand vor dem Gesundheitstunnelblick zu der Zeit. Die solidarische Idee, die solidarische Umsetzung, denn wir waren als Backkollektiv ja auch Pionier. Wir wurden gefördert, wir haben Kredite gekriegt von Bauern, damit wir anfangen konnten zu arbeiten. Wir haben vom Land Hessen die erste sogenannte Hessenknete gekriegt für selbstverwaltete Betriebe der ersten rot-grünen Koalition.
Oh, wow.
Das Ganze hatte ganz starken Projektcharakter. Wir waren Mitglied der Erzeugergemeinschaft Grünzeug, die auf dem Wochenmarkt vermarktet hat. Wir hatten zunächst gar keinen eigenen Laden. Wir sind erstmal ins Blaue gestartet.
Das klingt so, als hättet ihr und du auch eine Wahnsinns-Lernkurve gehabt. Also wenn du wirklich mit Gornischen fängst und es sortiert sich dann so alles, du musst doch auf einmal so richtig förmlich merken, wie in deinem Kopf dann auch alles sich so zusammenfügt und du Dinge verstehst, Zusammenhänge durchschaust. War das so?
Autodidaktisches Lernen ist eigentlich meine Form des Lernens gewesen. Mhm. Das hat sich durchgezogen. Da hat sich ein Element ans andere gesetzt, ein Mosaiksteinchen neben das andere gesellt. Und diese Wurzelerfahrungen, die wir dort machen konnten und die ich machen durfte, die möchte ich nicht missen. Das waren die Erfahrungen, die, glaube ich, wirklich weiterbringen. Sowohl in der Erzeugergemeinschaft, die es mittlerweile leider auch nicht mehr gibt, als auch im Backkollektiv, was wir 1991 begraben haben.
Wenn du jetzt mal diese ganzen Jahre zurückdenkst und auch das, was danach kam, nachdem das dann beendet wurde, was ist denn so der größte Erfolg, der dir sofort in Erinnerung kommt, wenn dich jemand fragt, was war der Klopper schlechthin?
Ich habe das eigentlich nicht. Ich habe eigentlich nicht den großen Klopper, der alles andere überragt, sondern eigentlich sind es Mosaiksteinchen geblieben, die in dieser ganzen Geschichte einer zum anderen kam, der auch wirklich im Zusammenhang mit einem autodidaktischen Lernprozess stand. Und dieses Prozesshafte, was ja dem Bäckerhandwerk in der tiefsten Wurzel zu eigen ist, also mit diesem Werden des Sauerteiges, mit dem Werden der Hefeteige, mit Vorteigen, mit der Wahrnehmung, mit der Beobachtung, mit der Entwicklung einer Sensorik, einer Wahrnehmung und eines Gefühls, habe ich eigentlich alle anderen weiteren Schritte versucht zu begleiten.
Gab es denn mal so einen Moment, wo ihr auch mit einem Backbuch dagestanden habt und gesagt habt, mal gucken, was schreiben die denn und wie sieht's denn bei uns in der Realität aus? Also so die Erfahrung, die wir machen, mal abgeglichen mit, dem herrschenden Wissen von anderen, die schon niedergeschrieben haben?
Ich war ja im Kollektiv der Einzige, der sich an Theorie interessiert hat. Ich habe ja im Kollektiv autodidaktisch sozusagen auch eine Ausbildung gemacht als Bäckergeselle und später dann als Meister. Die anderen hielten das nicht für nötig. Und als ich im Zusammenhang mit der Ausbildung unseren damaligen Meister Stefan Barth mal gefragt habe, ob er mit mir mal Plundergebäck machen könnte, was wir damals in der Bäckerei nicht hergestellt haben, dann hat er gesagt, klar, kann ich gerne machen. Das habe ich auch schon zweimal gemacht, einmal zur Gesellenprüfung, einmal zur Meisterprüfung.
Und dann das dritte Mal mit dir.
Er war raus. Mhm. Also das war nicht das Thema. Wir wollten Brot herstellen, nachgeordnet vielleicht noch Brötchen. Wir haben auch ein bisschen Kuchen gemacht. Aber eigentlich war das ja mehr oder weniger Zeitverschwendung. Dieser Genussaspekt, der hat neben dem Ernährungsaspekt diesem erdverbundenen 6000 Jahre brotgeschichtlichen Tun eigentlich einen völlig nachrangigen Platz gehabt.
Gibt's denn irgendwas?
War unwichtig, vielleicht verrufen.
Ja, gibt's denn irgendwas, wo du heute sagen würdest, hätte ich anders gemacht?
Das ist die Frage, wie man seine Fehler betrachtet. Sicherlich ist alles, was man tut oder alles, was ich getan habe, auch durchdacht und bedacht gewesen. Und auch wenn die Ergebnisse nicht immer nur Erfolge waren, sondern auch Misserfolge beinhalteten, würde ich sagen, würde ich nicht sagen. Es hat alles zu meiner Entwicklung und zur Entwicklung der Bäckerei Siebenkorn beigetragen. Auch die Krisen, auch unser Umzug 2002 in eine erheblich größere Backstube, die dann nach der Einführung des Euros und der Kundenzurückhaltung die Firma ein wenig ins Trudeln gebracht hat, sodass wir 2004 und 2005 massive Schwierigkeiten bekommen haben, sodass wir eigentlich damals schon seit 1991 mit meinem Kompagnon Hermann Falkenberg eigentlich alle Bekannten, Verwandten um Geld gefragt haben, um die Chose wieder ein bisschen in Gang zu bringen. Das war eine tiefe Krise.
Glaube ich ja. Aber solche Krisen machen ja stärker, besonders wenn du halt wieder aus den Weg aus ihnen rausfindest. Was sind denn, Meinhard, aus deiner Sicht heute die größten Herausforderungen?
Die größten Herausforderungen der Zeit, das ist jetzt eine große Frage. Also ich würde es jetzt klein erstmal betrachten. Bei den Kunden die sensorischen Fähigkeiten zu erhalten und zu stärken. Wir leben davon, dass auch unsere Kunden eine Sensorik haben und beurteilen können, was wir Besonderes tun, damit das, was wir ihnen erzählen, auch weiterhin fruchten kann oder auch die Kraft des ehrlichen Bildes zu erhalten. Neben den ganzen Kunstbildern, und damit meine ich nicht einfach KI, sondern den profanen und nicht urbildlich hinterlegten Bildern, die wahren Bilder eines handwerklichen Ethoses, einer Mühle, die malt, eines Teiges, der knetet, einer Hand, die arbeitet, riechen, schmecken, fühlen, Unterschiede wahrnehmen und keine adaptive Wahrnehmung haben im Sinne von, ich schmecke irgendwann nur noch mal Vanille ist geschmacksintensiv weniger wahrnehmbar. Und ich schmeck's gar nicht mehr, weil ich kenne nur noch Vanillin. Wenn unsere Kinder nicht mehr wissen, was bitter ist, was süß, was salzig ist, sondern immer ein Konglomerat dieser verschiedenen Aspekte wahrnehmen, dann verspielen wir unsere Zukunft auch natürlich als Ökobewegung, die ja darauf Wert legt, ursprüngliche Geschmacksbilder zu vermitteln.
Wenn du sowas für wichtig hältst, hast du denn dann auch mal, ich sag mal, Kinder mal bei dir in der Backstube und backst mal mit denen und sagst dir mal, pass auf, so kann es auch schmecken und vor allen Dingen so funktioniert das, was du nachher dann als Schulbrot mit auf den Pausenhof nimmst?
Also wir machen für Schulanfänger Bio-Brotdosen-Aktionen mit. Wir haben natürlich auch Schulklassen hier und machen regelmäßig Führungen. Das ist ein wichtiges Anliegen, eine wichtige bildungspolitische Aufgabe. Wir haben einen sozialen Auftrag, das kann ich schon so empfinden, auch für die Zukunft. Wir betätigen uns ja auch in anderen Feldern der Nachhaltigkeit. Also auch in, wir sind ja auch das einzige Unternehmen in Hessen, was ein gemeinnütziges Inklusionsprojekt für schwerbehinderte Menschen betreibt und beschäftigen 16 schwerbehinderte Menschen im Augenblick. Es gibt also ganz verschiedene, auch soziale, im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit und der Ganzheitlichkeit, verfolgte Themen.
Ja, wenn du jetzt mal in die andere Richtung guckst, also nicht auf die letzten 40 Jahre zurück, seit dem Moment, wo du gesagt hast, Theologie ist es doch nicht, sondern gehst woanders hin. Du guckst in die Zukunft. Ich nehme an, du wirst jetzt keine Glaskugel um dich rumstehen haben, aber was ist so deine Vision? Wie sieht die Zukunft aus? Vom Ökolandbau, von dieser Sensorik, von der Art und Weise, wie wir uns ernähren oder was auch immer dir jetzt gerade durch den Kopf schießt?
Ich glaube, dass wir in Zukunft in Europa den konventionellen Landbau begraben werden. Und ich glaube, dass es eine Soft-Bio-Landwirtschaft geben wird mit gelockerten Kriterien. Und die Differenzierung wird auch in diesem Zusammenhang weiter das Thema für Siebenkorn bleiben und zum Beispiel auch weiterhin das Thema für den Anbauverband Demeter sein, für den wir, nach deren Richtlinien wir arbeiten und wo ich auch ehrenamtlich denke, dass wir die Zukunft mitgestalten müssen durch eine Differenzierung.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das müssen die nächsten Generationen sich definitiv hinter die Ohren schreiben? Also das möchte ich denen ganz gerne mitgeben.
Ich glaube, es ist die Erfahrung zu machen, die Hände in den Teig reinzuhalten, so wie du gesagt hast, die Hände in die Erde zu stecken, die Offenheit, nicht den gesinnungsethischen Tunnelblick zu etablieren und zu pflegen, sondern den verantwortungsethischen breiten Blick, den umfassenden Freiheitsblick weiterhin im Auge zu halten. Also ich glaube, dass die Lösung nach der besten, die Suche nach der besten Lösung eigentlich nur durch persönliche Erfahrungen geprägt sein kann. Also je mehr wir uns digital weiter spezialisieren, desto mehr verbauen wir uns die Wege für wirkliche Erfahrungen.
Was für eine spannende Podcast-Folge und was für ein interessanter Mensch. Meinhard Radiske von der Vollkornbäckerei Siebenkorn ist in dieser Show heute mit dabei gewesen. Eigentlich wäre das wahrscheinlich mit uns beiden heute in dem Podcast nie so wirklich hingegangen, weil er wollte eigentlich Theologe werden. Hat sich dann aber entschieden, dass er es doch mal mit was ganz anderem probiert, wo er was mit den Händen tun kann, und ist in einer Bäckerei gelandet. Und das war in den 80er Jahren. Und in diesem Backkollektiv, wie es damals hieß, da hatten die einen geschenkten Ofen und mussten mal gucken, was sie damit so machen. Es gab einen Meister und viele, die gute Ideen hatten. Der Meister war dann allerdings auch immer mal nicht so direkt da. Aber es war immer genügend Neugierde da und dann hat man was draus gemacht. Und zu dem geschenkten Ofen kam natürlich irgendwann was Professionelles dazu. Es gab Kredite von Bauern. Es gab auch das Land Hessen, was unter der rot-grünen Landesregierung unterstützt hat, auch mit finanziellen Mitteln. Aber es gab in erster Linie damals Brot. Also so dieser Ernährungsaspekt Prio 1, das sollte da sein. Hier und da mal ein Brötchen, vielleicht auch mal ein Kuchen. So. Und dann irgendwann hat sich das natürlich alles weiterentwickelt. Nicht nur, weil Meinhard auch mal wissen wollte, wie funktioniert das eigentlich mit dem Plunder. Da hat der Meister gesagt, das habe ich einmal in der Gesellenprüfung gemacht und einmal in der Meisterprüfung. Aber ich zeig's dir, wie es geht. Mittlerweile gibt's da nicht nur Brot. Es gibt Süßes, es gibt Kuchen, es gibt Konditorei, es gibt Mittagessen, es gibt Salat, es gibt Suppe, es gibt Sahne. Also kurz gesagt, eigentlich alles, was lecker ist. Wichtig ist allerdings dem Meinhard und seinen Kollegen, dass wir alle so diese Biosensorik erhalten. Und wer da Lust drauf hat, mal etwas weiter einzutauchen, geht einfach hin, macht eine Führung. Schulen kommen zum Beispiel vorbei und letzten Endes sieht er das auch als so ein bisschen sozialen Auftrag, vor allen Dingen auch, um die Biolandwirtschaft dahin zu entwickeln, wo sie hingehört, nämlich, dass wir gesund leben können. So. Und jetzt, du da draußen, bist du dran. Sollte dir auch das Wasser im Mund zusammengelaufen sein, geh bitte hin zur Vollkornbäckerei Siebenkorn. Und wenn du einen Themenwunsch hast, was dich interessiert, wen du kennenlernen möchtest, das schick bitte sofort an uns. Einfach in den Shownotes auf die Mailadresse klicken und schon kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du wissen willst. Hier im Podcast hörst du dann Menschen aus Landwirtschaft, aus Verarbeitung und aus Vermarktung mit diesem breiten Wissen aus der Praxis. Du wirst alle kennenlernen und deren Perspektiven hören, mit individuellen Erfahrungen und einer persönlichen Geschichte, also quasi eine Reise vom Acker über die Backstube bis zu deinem Teller. Weitere Folgen und Informationen rund um das Thema findest du auf www.ökomodellland-hessen.de, Ökomodell mit OE. Und unbedingt bitte diesen Podcast abonnieren. Das geht mit einem Klick bei dem Streamingdienst deiner Wahl. Und das könnte zum Beispiel sein Spotify oder Apple Podcasts.